Das Zweite Vatikanische Konzil sagt uns, dass wir die Schrift zu lesen haben in dem gleichen Geist, in dem sie verfasst worden ist, nämlich dem Heiligen Geist. Und so möchte ich Sie bitten, gemeinsam mit mir diesen Moment der Begegnung mit dem Wort Gottes mit einem kurzen Gebet zu beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heiliger Geist, du bist die Seele des Wortes Gottes. Wir nähern uns dem lebendigen Wort des ewigen Gottes, dem zweischneidigen Schwert, das bis in unser Inneres vordringen will. Öffne unsere Herzen, dein Wort zu verstehen. Löse meine Zunge, dein Wort zu verkünden. Erfasse uns, erleuchte uns, entzünde uns. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Christus, unser König.
Dein Reich komme.
Kluge Jungfrau Maria, Mutter der Kirche,
bitte für uns.
Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Ab jetzt hat hoffentlich der Heilige Geist die Regie. Die Liebe Christi drängt uns. Wunderbar. Typisch Paulus. Ein echtes Schlagwort. 6 Wörter, prägnant formuliert. Zack. Das kann man sich hinten aufs Auto draufkleben. Und damit sollte doch eigentlich alles gesagt sein. Die Liebe Christi drängt uns scheint eigentlich ein perfektes Lebensmotto zu sein für einen Apostel. Jedenfalls trifft es auf Paulus scheinbar zu. Man denkt, kaum jemand so wie Paulus, der gedrängt ist. Das ist das Leben eines von der Liebe Christi gedrängten, man möchte fast sagen gejagten Mannes. Auf ersten Blick eine Überschrift seiner Biografie. Und vielleicht probieren wir diesen Zugang mal als erstes, dass wir versuchen, diesen Satz zu verstehen, die Liebe Christi drängt uns mit einem Blick auf das Leben des Paulus. Ein paar biografische Streiflichter. Das ist ja gerade das Faszinierende an Paulus, auch für nichtgläubige Menschen, was dieser Mann geleistet hat. Was der in seinem Leben alles auf sich genommen hat. Ganz kurz. Geboren, wir wissen nicht genau wann, kurz nach Christus, wahrscheinlich um die 5 herum. Geboren in Tarsus, in Zilizien, das ist Kleinasien, heutige Türkei. In einer jüdischen Familie, zutiefst im Glauben und im Bund Gottes mit den Vätern verwurzelt und zugleich römischer Bürger. Die bestmögliche jüdische Erziehung, studiert in Jerusalem, sozusagen am Harvard des Judentums, zu Füßen Gamaliels, großer Meister, der auch im Judentum bis heute ein großer Name ist. Und zugleich spricht er geschliffenes Griechisch, beherrscht griechische Rhetorik perfekt. Also ein Weltenbürger, der sich in der griechisch-römischen Großwelt vollkommen zu Hause fühlt. Kein Provinzler aus Hinter-Unter-Kirchdorf. Ich hoffe, dass es das Dorf nicht gibt und dass auch keiner von Ihnen daherkommt. Zugleich jemand, der ein Handwerk erlernt. Er ist Zeltmacher und dieses Handwerk begleitet ihn sein Leben lang als seine Einnahmequelle. In vielen Gemeinden, denen er nicht zu Last fallen möchte, wird er arbeiten mit seinen eigenen Händen, mit seiner eigenen Schürze, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Sein Charakter, kein einfacher Mensch. Beileibe nicht. Leidenschaftlich, leicht entzündbar. Immer für einen Streit gut, der nie einem Konflikt aus dem Weg gegangen ist, im Gegenteil. Kommen wir nachher noch zurück drauf. Und vor allen Dingen ganz und gar dem Bund Gottes mit seinen Vätern leidenschaftlich verschrieben. In dem Moment, wo er begreift, dass dieser neue Weg, der da in Jerusalem und in Palästina anfing herumzugeistern, dass dieser Weg eine Gefahr darstellte für diesen Bund, hat er leidenschaftlich den Kampf gegen ihn aufgenommen. Ein junger Mann und schon in hoher Verantwortung sehen wir ihn, wie nach der Steinigung des Stephanus die Zeugen davor zu seinen Füßen ihre Kleider niederlegen. Er quasi die Aufsicht führt über diesen so ernsthaften Akt. Er wird vom Hohen Priester entsandt, macht sich auf den langen Weg nach Damaskus, das sind 300 Kilometer, das sollte man nicht unterschätzen. Und zwar ist in der Apostelgeschichte von keinem Pferd die Rede, das wird zwar meistens so dargestellt, aber höchstens Schusters Rappen. Und dann passiert's. Christus, der Auferstandene, schlägt wie ein Blitz in seinem Leben ein und er fängt Feuer. Und damit dieses Feuer nicht ein Strohfeuer bleibt, zieht er sich ziemlich sofort in die Wüste zurück, geht nach Arabien und weilt dort in der Einsamkeit, damit dieses Feuer ihn ganz und gar erfassen kann. Von dem Feuer erfasst, macht er sich zurück auf den Weg nach, kommt er zurück nach Damaskus und beginnt sofort, dieses Feuer auszuteilen, zu predigen, zu verkündigen. Das geht 3 Jahre lang gut, was bei Paulus beachtlich ist. Und nach 3 Jahren will man ihn umbringen. Paulus wird bekannt durch einen Korb aus dem Fenster herausgelassen, die Stadtmauer herunter, macht sich auf den Weg nach Jerusalem, den Aposteln zu begegnen. Und da geht das Ganze gerade mal 2 Wochen gut. Nach 2 Wochen wollen sie ihm an den Kragen. Die Apostel begreifen, dass dieser neue, frisch bekehrte Hitzkopf ein zweischneidiges Schwert ist und schiffen ihn ganz schnell ab nach Tarsus. Und daraufhin heißt es in der Apostelgeschichte, daraufhin hatte die Kirche in Judäa und Samarien Frieden. Weil Paulus woanders war. Sehr schön. Da verbringt er einige Zeit. Barnabas denkt sich, Mensch, diesen Menschen, der so brennt, den brauchen wir zur Verkündigung und holt ihn nach Antiochien, wo gerade eine ganz neue Wirklichkeit entsteht, nämlich Kirche unter Nichtjuden. Und er holt ihn dorthin und nach einiger Zeit des Predigens schicken sie ihn von da auch schön wieder weg mit dem Auftrag, wenn sie sicher ihre Gründe für gehabt haben. Und dann beginnt ein rastloses Wandern, erst nach Zypern, einmal übers Meer. Dort begegnen sie dem Statthalter, dem Römischen. Dort blendet Paulus Elymas, den Zauberer, in einer Filmreifenszene. Von dort nach Perge, von Perge nach Antiochien. In Antiochien predigt er. Dort beginnt eine Verfolgung, die von den vornehmen Damen der Stadt angezettelt wird. Also flieht er nach Ikonium. In Ikonium gibt es eine Verschwörung, da wollen sie ihn steinigen. Also flieht er weiter nach Lystra und verkündigt wieder. Er heilt einen Lahmen, wird von der Bevölkerung für einen Gott gehalten. Sie kommen da raus mit Kränzen, Stieren, wollen ihm opfern. Er kann das gerade noch abwenden. Und kurz danach wollen sie ihn steinigen und sie steinigen ihn. Außerhalb der Stadt, wird für tot gehalten, zurückgelassen und dann dieser wunderbare Satz der Apostelgeschichte. Und sie steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus, in der Meinung, er sei tot. Als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Das ist Paulus. Von Lystra nach Derbe, dort weitergepredigt und dann den ganzen Weg zurück. Ich habe das mal nachgerechnet, lange lebe Google Maps, das sind 2x500 Kilometer. Also ungefähr so wie von Köln nach Frankfurt und Leipzig, und dann wieder zurück. Minus Birkenstock, Gore-Tex und Bepanthen. Reisen im Mittleren Osten ist alles andere als eine bequeme Angelegenheit. Und das war noch eine seiner kürzeren Reisen zu Fuß. Er kommt zurück nach Antiochien, dort gibt es eine innerkirchliche Auseinandersetzung darüber, wie soll es gehen, Juden, Christen, Heidenchristen, müssen die jetzt Juden werden oder nicht? Es wird gestritten, es wird wieder nach Jerusalem, die Causa wird nach Jerusalem getragen, mal eben 800 Kilometer nach Jerusalem, etwa so wie von München nach Hamburg, zu Fuß. Und dann beginnt die zweite Missionsreise, es geht weiter. Er streitet sich mit Barnabas, sie kriegen sich in die Haare, Barnabas, sein engster Freund bis dahin. Zerstreiten sich so, dass es nicht weitergeht, ihre Wege trennen sich und dann geht es durch ganz Kleinasien, Syrien, Zilizien, Derbe, Lystra, Ikonium, Phrygien, Galatien, Mysia, Troas, alle Städte, in denen er schon in Lebensgefahr war, wo man ihn schon gesteinigt, geschlagen, alles Mögliche hatte, zurück in das Auge des Orkans, gedrängt, 1620 Kilometer. Das ist in etwa wie von Rom nach Flensburg oder von München nach Istanbul. Suchen Sie sich's aus. Ein Bild nur aus dieser Reise, wieder typisch Paulus. Ephesus. Ephesus ist eine Großstadt, 200.000 Einwohner, ein riesiger Artemis-Tempel, in ganz Asien berühmt. Demetrius, ein Silberschmied, der kleine Souvenirs fabriziert, hat sich nichts geändert. Das gleiche, wie man heute in Rom findet, so kleine Petersdöme, so haben sie damals kleine Artemis-Tempel gemacht. Der sieht seine Felle schwimmen, denn die Leute kommen immer weniger zu Artemis und immer mehr zu Christus. Er wiegelt die Silberschmiede auf, ruckzuck ist ein Riesenaufruhr in der Stadt im Gang und zack füllt sich das Theater. Das Theater von Ephesus fasste 25.000 Menschen. Das ist vergleichbar mit einem Fußballstadion. Und in diesem Hexenkessel geht es also gerade hin und her, wogt es, tobt es. Und sie haben Paulus nicht erwischt, sondern einige seiner Reisegenossen und die sind da drin und versuchen irgendwie ihren Mann zu stehlen und auch lebendig wieder rauszukommen. Paulus erfährt davon und will da rein. Mitten in die Gefahr. Wo ist die Schlägerei? Lasst mich rein. Das ist Paulus. Mit Mühe und Not schaffen sie es, ihn davon abzuhalten, nicht in den Hexenkessel zu gehen. Paulus, furchtlos, dem Tod, der Gefahr, mitten ins Auge blickend. Immer auf der Suche nach neuen Wegen, neuen Orten, neue Verkündigungen. Am faszinierendsten finde ich immer noch seine eigene Lebensbeschreibung. Ich ertrug, im Vergleich zu denen, die sich Apostel nennen und keine sind, mehr Mühsal, war häufiger im Gefängnis, wurde mehr geschlagen, war oft in Todesgefahr. 5-mal erhielt ich von den Juden die 39 Hiebe. 3-mal wurde ich ausgepeitscht, nicht von Juden, sondern von Römern, und bei denen gab es keinen 39-Limit. 1-mal gesteinigt, 3-mal erlitt ich Schiffbruch. 1 Nacht und 1 Tag trieb ich auf hoher See. Ich war oft auf Reisen, gefährdet durch Flüsse, gefährdet durch Räuber, gefährdet durch das eigene Volk, gefährdet durch Heiden, gefährdet in der Stadt, gefährdet in der Wüste, gefährdet auf dem Meer, gefährdet durch falsche Brüder. Ich erduldete Mühsal und Plage, durchwachte viele Nächte, ertrug Hunger und Durst, häufiges Fasten, Kälte und Blöße. Um von allem anderen zu schweigen, weise ich noch auf den täglichen Andrang zu mir und die Sorge für alle Gemeinden hin. Wer leidet unter seiner Schwachheit, ohne dass ich mit ihm leide? Wer kommt zu Fall, ohne dass ich von Sorge verzehrt werde? An seinem Ergebnis gemessen, an Paulus gemessen, muss dieses Drängen ein gewaltiges gewesen sein. Aber spätestens jetzt stellt sich uns die Frage, haben wir es hier nicht mit einem Ausnahmephänomen zu tun? Mit einem absoluten Übermenschen, einem, den es vielleicht nur alle 1000 Jahre gibt und deswegen das wahrscheinlich nicht ich bin. Oder, wenn ich sein Paulusleben und dieses Drängen in Paulusleben als Maßstab für mich anzulegen versuche, muss ich mich überfordert fühlen. Wer von uns ist schon mal gesteinigt worden? Nicht alle auf einmal? Okay. Muss ich mich überfordert fühlen? Und noch dazu eine zweite Frage. Welches Licht wirft diese Liste auf die Liebe Christi? Denn das Verb drängen ist ja eigentlich nicht sehr positiv belegt. Wir sind daran gewöhnt, wir hören das, wir kennen das in diesem Kontext. Die Liebe Christi drängt uns, lächeln schön und freuen uns. Wenn wir mal in den Duden schauen und unter Drängen nachschauen, dann sehen wir Folgendes. Ausgesagt von einer größeren Anzahl von Menschen, einer Menschenmenge zum Beispiel, nämlich heftig, ungeduldig schieben und drücken, in dem Bestreben, rascher an ein Ziel zu kommen. Oder sich gegenseitig auf engem Raum schieben und drücken. Oder jemanden, trotz seines Widerstands, irgendwohin drücken oder schieben. Oder sich ungeduldig schiebend und drückend irgendwohin bewegen. Da kommt beim Ballspiel stark offensiv spielen noch ganz gut weg. Ungeduldig, nachdrücklich antreiben, etwas tun, mit Nachdruck fordern, rasches Handeln fordern, keinen Aufschub dulden. Alles andere als sympathisch eigentlich, dieses Verb. Wenn wir das so beim Wort nehmen, dann ist Paulus eigentlich ein Gejagter, ein Getriebener. Und der Verdacht könnte sich erhärten, wenn wir ebenfalls im Korintherbrief lesen, wenn ich nämlich das Evangelium verkünde, kann ich mich deswegen nicht rühmen, denn ein Zwang liegt auf mir. Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Oder wenn Paulus sich selber als Paulus, Knecht Jesu Christi, am Anfang seiner Briefe vorstellt und dabei auf Griechisch eigentlich nicht Knecht sagt, sondern Sklave, Doulos, die unterste Kategorie, der Leibeigene. Woher stammt eigentlich dieses Wort drängen und warum wenden wir das auf die Liebe Christi an? Wir sagen drängen in unseren Übersetzungen, weil wir darin in erster Linie mal dem heiligen Hieronymus folgen. Der heilige Hieronymus ist der die Schrift, die gesamte Schrift von Hebräisch und Griechisch ins Lateinische übersetzt hat. Und er hat damals gesagt, das übersetzen wir so, die Liebe Christi, Caritas Christi urget nos, urget. Hört sich an wie urgent. Und genau das ist es. Die Liebe Christi drängt uns. Aber vielleicht sollten wir doch noch mal kurz im Griechischen reinschauen. Verzeihen Sie mir, dass ich nun zu meinem Handwerk als Junior-Exeget greife. Ein näherer Blick auf das griechische Wort, nämlich die Liebe Christi, he agape tu Christou synechei hemas. Die Liebe Christi synechei uns. Synecho ist ein Verb, was nicht so leicht zu übersetzen ist, wie wir feststellen werden. Es ist aus zwei Teilen zusammengesetzt, nämlich syn und echo. Syn heißt mit und echo heißt haben. Die Wörterbücher weisen zahlreiche Bedeutungen für dieses Wort auf, darunter auch drängen, aber jedes Mal, Sie können das nachprüfen, wenn Sie wollen, kommt die Bedeutung drängen mit nur einem Beweis, mit nur einem Beleg vor. Das heißt so und so, also lauter Bedeutungen mit lauter Verweisen, wo das überall diese Bedeutung hat, und dann drängen und nur 2. Korinther 5, 14. Komisch. Tatsächlich hat das Wort auch im Griechischen negative Bedeutungen, negative Beigeschmäcke, nämlich zum Beispiel unterdrücken, überwältigen, beherrschen. So heißt es zum Beispiel, die Schwiegermutter des Simon war von hohem Fieber erfasst, überwältigt. Oder in Hiob, Schrecken überwältigte mich, Gottes Verderben, vor seiner Hoheit hielt ich nicht stand, auf den Schrecken angewandt. Oder wieder gefangen nehmen. Die Männer, die Jesus gefangen hielten, das gleiche Verb, trieben ihren Spott mit ihm. Oder schließlich im Lukas-Evangelium, in der Szene, wo Jesus von der Menge umgeben ist und die Frau mit dem Blutfluss von hinten berührt, Meister, die Leute drängen sich doch von allen Seiten um dich und erdrücken dich fast. Drängen. Aber das Negative bei all diesen Verwendungen kommt doch eigentlich aus dem Kontext. Denn natürlich, wenn mich Schrecken ergreift, umfasst, ist das negativ. Aber das liegt nicht am Umfassen, das liegt am Schrecken. Zunächst einmal ist das Verb bekannt, zum Beispiel aus der griechischen Philosophie. Da heißt es erst einmal zusammenhalten. Zusammenhalten. So sagt zum Beispiel der Philosoph Xenophon, dass Gott den Kosmos zusammenhält. Dem gleichen Verb. Oder bei Plato heißt es, das Gute, das alles zusammenhält, umklammert, eins macht. Oder auch um einschließen. So heißt es bei Plutarch, ist die Rede von einem Heer, das von einer schützenden Mauer umschlossen ist. Oder wieder bei Plato, die Haut, die Fleisch und Knochen umschließt. Paulus hat ihr in erster Linie wahrscheinlich kein Schieben im Sinn. Das Verb, was er benutzt, ist kein dynamisches. Hier gibt es keine Bewegung, hier gibt es erstmal nur einen Zustand. Jemand, der umfangen ist. Und wenn wir fragen, ja, was meint denn jetzt Paulus genau, ist die Frage schon falsch gestellt. Die Frage sollte viel eher lauten, ja, was meint denn Paulus hier alles? Denn Paulus spielt mit allen Bedeutungen dieses Verbs, wie auf einem Klavier. Wie das Heer, was von der Mauer umgeben ist, sagt Paulus, er ist von der Liebe Christi bergend und schützend umgeben. Und daher die Furchtlosigkeit bei Paulus. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, Gewalten, Höhe, Tiefe und so weiter. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Christi. Die Liebe Christi hält ihn zusammen, wie bei Plato. Und wir können einen schönen Vergleich ziehen mit dem Brief an Diognet, der natürlich nach Paulus entstanden ist, aber wo es sicher auch ein Wechselspiel mit der Bedeutung gibt. In dem Brief an Diognet heißt es, die Seele ist das einende Prinzip, das alles zusammenhält. Und genau, jetzt habe ich mich verlesen, genau. Wie die Seele im Leib eingeschlossen ist und ihn dennoch zusammenhält, so sind die Christen in der Welt wie in einem Gefängnis eingeschlossen und halten die Welt doch zusammen. Die Seele ist das einende Prinzip, das alles zusammenhält. Wenn die Seele den Leib verlässt, zerfällt der Leib. Wenn die Liebe Christi Paulus verlässt, zerfällt Paulus. Zwei Bilder im Alten Testament können uns auch helfen, das zu verstehen, wo das Verb benutzt wird. Bei Jeremia heißt es: Denn mein Volk hat doppeltes Unrecht verübt. Mich hat es verlassen, den Quell des lebendigen Wassers, um sich zu Zisternen zu graben. Zisternen mit Rissen, die das Wasser nicht zusammenhalten, die das Wasser nicht halten. Die Liebe Christi fasst Paulus ganz und gar, so wie Brunnen einen Wasser fasst. Es gibt nichts von Paulus, was nicht in diesem Brunnen wäre, was nicht von der Liebe Christi umfangen wäre. Oder ebenfalls bei Jeremia: Mir bricht das Herz in der Brust, alle meine Glieder zittern. Wie ein Betrunkener bin ich, wie ein Mann, der vom Wein überwältigt, wieder mit dieser Bedeutung umfangen ist, wegen des Herrn und seiner heiligen Worte. So wie der Prophet sich fühlt wie ein Mann, der vom Wein überwältigt ist, so ist Paulus nicht der Gedrängte, der Geschobene, der Getriebene, sondern der Umgriffene, der Umgebene, der Zusammengehaltene, der Beseelte von der Liebe Christi. Und das passt auch deutlich besser in den Zusammenhang unseres Briefes. Paulus hat es bei den Korinthern überhaupt nicht leicht. Er kommt in diese Stadt, wiederum eine Weltstadt, in der Zeit der Väter der Griechen gegründet, dann 146 vor Christus von den Römern zerstört, davor schon traurig berühmt für Sittenlosigkeit. Bei Plato heißt das Verb korinthisieren, heißt Unzucht treiben. Und im Griechischen war, wenn man von einem korinthischen Mädchen sprach, war das ein Euphemismus für eine Dirne. Korinth also kein einfaches Pflaster und trotzdem eine von Paulus sehr geliebte Gemeinde, sozusagen das Enfant terrible unter seinen Gemeinden. Denn dort wird er immer wieder leidenschaftlich geliebt und verteidigt, aber auch ebenso leidenschaftlich angefeindet. Passt genau zu Paulus. Im zweiten Korintherbrief muss sich Paulus verteidigen. Es gibt Menschen, die ihn anklagen, die sagen, das ist gar kein echter Apostel. Schaut ihn euch doch mal an. Der kommt daher, völlig unbeeindruckend. Der beherrscht noch nicht mal, der ist kein großer Redekünstler. Der schreibt wuchtige Briefe und wenn er da ist, ist so ein kleines Männchen, unscheinbar, der keinen Nähring vom Teller zieht. Und der hat keine Empfehlungsschreiben dabei aus Jerusalem. Und außerdem ist er kein Mystiker. Der levitiert nicht ständig, wie wir, sagen seine Feinde. Es ist nicht immer leicht, Paulus in seinen Gedankensprüngen zu folgen. Seine Briefe sind so wie moderne Filme. Das ist ständiger Szenenwechsel. Aber versuchen wir einmal im Kontext zu erfassen, worum es hier geht. Paulus verteidigt sich und sagt in diesem Zusammenhang: Wenn wir nämlich von Sinnen waren, so geschah es für Gott. Wenn wir besonnen sind, geschieht es für euch. Und er bezieht sich auf seine Entscheidungen und sein Verhalten in der vergangenen Zeit mit den Korinthern. Und dann kommt: Denn die Liebe Christi, lassen Sie mich sagen, umfängt uns. Da wir erkannt haben, einer ist für alle gestorben, also sind alle gestorben. Er ist aber für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr für sich leben, sondern für den, der für sie starb und auferweckt wurde. Jetzt kommt was Wichtiges. Also schätzen wir von jetzt an niemand mehr, nur nach menschlichen Maßstäben ein. Auch wenn wir früher Christus nach menschlichen Maßstäben eingeschätzt haben, jetzt schätzen wir ihn nicht mehr so ein. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Paulus erklärt sein Verhalten in der Vergangenheit, seine Entscheidungen, die die Korinther nicht immer nachvollziehen können und die ihm vorwerfen, er sei sprunghaft, er würde einmal Ja und einmal Nein sagen und würde sagen, ich komme bei euch vorbei und dann gibt's was und dann kommt er plötzlich doch nicht und schickt lieber einen Brief oder schickt einen seiner Gesandten. Und Paulus sagt, das alles hat nur den Grund, dass ich von der Liebe Christi umfangen bin. Dass die Liebe Christi in mir das vereinigende Prinzip ist. Meine Seele ist die Liebe Christi und alles, was ich tue und entscheide, stammt aus der Liebe Christi. Sie ist sozusagen verantwortlich für mein Besonnensein und für mein Unbesonnensein. Und sie ist dafür verantwortlich, dass ich nichts jetzt mehr nach menschlichen Maßstäben beurteile. Sie ist dafür verantwortlich, dass ich einer neuen Schöpfungsordnung angehöre. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Versucht nicht, mich mit alten Maßstäben zu verstehen, es wird nicht funktionieren. Denn die Liebe Christi ist meine neue Seele, umfängt mich. Paulus ist umfangen von einer alles bestimmenden neuen Wirklichkeit. Und jetzt müssen wir uns logischerweise fragen, ja, was ist denn das, was ihn umfängt? Die Liebe Christi, Liebe Christi. Okay, Liebe Christi. Was ist für Paulus die Liebe Christi? Sie werden sich an die schlimmsten Tage Ihrer Schulzeit vielleicht erinnern, wenn ich Ihnen nun mit dem Genitivus Objektivus und Genitivus Subjektivus drohe. Was allerdings etwas sehr Einfaches ist. Das ist die Unterscheidung zwischen einem Genitiv, nehmen wir das einfache Beispiel, die Furcht der Löwen. Die Furcht der Löwen kann zwei Sachen sein. Das kann die Furcht des Löwen sein, der Löwe fürchtet sich, oder das kann die Furcht vor den Löwen sein. Auf die Liebe Christi angewandt kann Paulus hier zwei Sachen meinen, nämlich meine Liebe zu Christus oder Christi Liebe zu mir. Welche Liebe meint er hier eigentlich? Gar nicht so leicht zu beantworten. Wir müssen zurück zum paulinischen Urknall, zu dem großen Rums auf dem Weg nach Damaskus, wo Paulus dem auferstandenen Christus begegnet. Was er selber in diesen beeindruckenden, intimen Worten schildert, er, ebenfalls im Korintherbrief, zählt die verschiedenen Erscheinungen des Auferstandenen auf und sagt, er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den 12. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Als letztem von allen erschien er auch mir, dem Unerwarteten, der Missgeburt. Denn ich bin der Geringste von den Aposteln. Ich bin nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Kirche Christi verfolgt habe. Paulus ist auf dem Weg nach Damaskus dem Auferstandenen begegnet. Und in dem Auferstandenen, der liebenden und erlösenden Allmacht Gottes, der erlösenden Liebe Christi. Und ab dem Moment begreift Paulus immer tiefer, worum es hier geht. Er schreibt den Römern, Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Die Liebe Christi ist Christus, der für uns gestorben ist. Der Vater schickt seinen Sohn, uns zu erlösen. Tod, der Leben schenken soll. Das ist die Liebe Christi. Oder den Kolossern schreibt er, Gott aber hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht, um uns alle Sünden zu vergeben. Paulus begegnet auf dem Weg nach Damaskus der Liebe, die vergibt, die verzeiht, die Leben zurückschenkt. Und wenn wir begreifen wollen, was für Paulus das Big Picture ist, was für ihn das Gesamtpanorama der Erlösung ist, dann müssen wir in seinen Epheserbrief. Exegeten streiten sich, das tun die eigentlich am liebsten, ob jetzt der Brief von Paulus selber geschrieben worden ist oder von einem Schüler oder von seinem Sekretär. Eines ist klar, da steckt Paulus ganz und gar drin, ob er ihn mit eigener Hand geschrieben hat oder seine Gedanken. Das lassen wir mal dahingestellt, da sollen sich die Exegeten drüber streiten, das brauchen wir nicht. Dort zeichnet Paulus mit großen Zügen dieses Gesamtfresko der Erlösung und sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet, durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Und jetzt kommt der Kern. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, wozu? Seine Söhne zu werden durch Jesus Christus, nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen. Zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. Durch sein Blut haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Bei Paulus ist die ganze Erlösung, dieser Fluss der Liebe, der aus den Herzen Gottes hinausfließt, durch die Sendung des Sohnes und den Heiligen Geist, hat ein Ziel, nämlich uns zu Söhnen des Vaters zu machen, zu Kindern, zu Söhnen und Töchtern Gottes. Für Paulus ist die Liebe Christi, die ihm auf dem Weg nach Damaskus begegnet ist und die ihn nachher immer mehr umfangen hat, ist Liebe, die rettet. Liebe, die in ihn eindringt, die ihn verwandelt. Erlösung bei Paulus ist, dass Gott uns aus Liebe zu seinen Kindern macht. Und diese Liebe bleibt bei Paulus nicht etwas, was außerhalb von ihm ist. Nicht etwas, was hinter ihm herläuft und ihn schiebt und drängt, sondern etwas, was, wie er den Römern schreibt, in ihn eingegossen ist. Denn die Liebe Christi ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Liebe Christi ist bei Paulus sein Herzschlag, steckt in ihm drin. Deswegen benutzt er dieses Bild, was die Griechen für die Seele benutzen. Die Liebe Christi beseelt ihn, hält ihn ganz und gar fest, ist sein Lebensprinzip. weil diese Liebe Gottes in Christus durch den Geist in ihn eingegossen worden ist. Wenn wir das einmal dynamisch verstehen wollen. Der Vater liebt uns Menschen und sieht uns Menschen verloren in der Sünde, in der Gottesferne. Und sein größter Wunsch ist, uns wieder zum Leben zu erwecken. Also schickt er seinen Sohn und schickt er den Geist, damit Christi Tod und Auferstehung in uns die Gottesebenbildlichkeit wiederherstellt und er uns zu Kindern macht und er gießt den Geist in uns ein, der uns rufen lässt, Abba Vater. Und Abba Vater kann nur rufen, wer ein Kind ist. Und wer ein Kind ist, der sieht seinem Vater ähnlich. Und wer seinem Vater ähnlich sieht, in unserem Fall, der macht das Gleiche wie der Vater, nämlich er liebt. Und deswegen dürfen wir das so verstehen, wenn Paulus sagt, die Liebe Christi ist meine Seele, heißt das, zum einen die Liebe Christi, die ich erfahren habe, die mich gerettet hat, die Liebe Christi, die in mich hineingegossen worden ist und die mich als Sohn nun meinem Vater ähnlich macht, nämlich als Liebenden. Der Geist in mir macht mich zu einem Liebenden. Paulus selber sagt, ihr seid durch den Geist, der Geist ist Freiheit, schreibt er im Galaterbrief, und sagt dann, ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nun nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Der Geist in uns macht uns zu Kindern, Kindern Gottes. Kinder, die ihrem Vater ähnlich sind und deswegen in sich die Liebe Gottes tragen. Ziehen wir Bilanz. Die Liebe Christi, die Paulus ergriffen hat, umfängt, ist die Liebe, die vom Vater ausgeht, der seinen Sohn sendet, um uns durch seinen Tod von der Sünde zu befreien und uns den Geist eingießt. Sie umfängt Paulus zu innerst, ein bisschen wie Augustinus vielleicht, der schreibt, du aber warst tiefer als mein Innerstes, in Konfession. Und deswegen kann Paulus schreiben, im Galaterbrief, ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Das ist mein Leben. Ich habe keinen anderen Grund zu leben. Es ist eine Liebe, die alles in den Schatten stellt. Wenn diese Liebe in Paulus eingegossen ist, verblasst alles andere. Er schreibt sehr schön den Philippern. Doch was mir damals ein Gewinn war, sein ganzer Stolz, ein echter Israelit zu sein, ein Benjaminit, ein Pharisäer, ein Mann, der die beste Ausbildung genossen hat, ein Eiferer vor dem Herrn, ein makelloser Jude. Was mir damals ein Gewinn war, habe ich um Christi willen als Verlust erkannt. Ja, noch mehr, ich sehe alles als Verlust an, weil die Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, alles übertrifft. Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, um Christus zu gewinnen und in ihm zu sein. Und jetzt spüre ich bereits den mahnenden Blick von Herrn Bergmann, der sagt, ja, sagen Sie mal, Sie sollten einen Vortrag darüber halten, dass die Liebe Christi uns drängt. Jetzt drängt sie plötzlich nicht mehr, jetzt umfängt sie, was ist das denn? Muss ich wahrscheinlich nachher die Reisekosten zurückerstatten. Ja, drängt sie nun oder drängt sie nicht? Die Frage ist berechtigt. Stellt sich hier so ein junger, halbgebackener Exeget hin und sagt, plötzlich ist die Bibel falsch übersetzt. Es sollte nicht heißen, die Liebe Christi drängt uns, sondern die Liebe Christi umfängt uns. Und jetzt könnten Sie gegen mich zu Felde führen, zahlreiche Zitate von Päpsten und Heiligen und Kirchenvätern, die alle sagen, die Liebe Christi drängt uns, schiebt uns, pusht uns. Ist ein bisschen gewagt, was ich hier veranstalte, könnte man sagen. Naja, also zur Entschuldigung all derer, die glauben, dass die Liebe Christi drängt, kann man erstmal sagen, dass der heilige Hieronymus uns auf die augenscheinlich falsche Piste gesetzt hat, falsche Fährte, indem er übersetzt hat, die Liebe Christi drängt uns. Und wer kein Griechisch kann, das kann man nun mal niemandem vorwerfen, der glaubt erstmal der Übersetzung, die er vorliegen hat. Aber vielleicht lassen Sie mich versuchen, den heiligen Hieronymus doch noch zu entlasten und vielleicht doch noch irgendwo ein Drängen zu finden. Wahrscheinlich ist der direkte Wortlaut tatsächlich erstmal, und der erste Sinn, der bei Paulus gemeint ist, tatsächlich erstmal der, dass Paulus von der Liebe umfangen ist. Aber Hieronymus hat vielleicht falsch übersetzt, aber richtig weitergedacht. Gehen wir nochmal zurück zu diesem ursprünglichen griechischen Verb. Wenn mich etwas zusammen, wenn mich etwas umfasst, umfängt, festhält, dann tut es mit mir das, was in seiner Natur liegt. Wenn mich deswegen Krankheit oder Traurigkeit umfängt, dann lähmt mich das, überwältigt und setzt mich das fest. Wenn ich von etwas erfasst werde, was Aktivität voraussetzt, dann führt es in mir auf natürliche Art und Weise zu eben dieser Aktivität. Und da kommt uns sogar die Apostelgeschichte zu Hilfe, wo dieses schöne Wörtchen Symecho, mit dem ich Sie ein letztes Mal belämmere, zum Vorschein kommt, nämlich Apostelgeschichte 18,5. Bezeichnenderweise geht es um Korinth. Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien eingetroffen waren, war Paulus ganz vom Wort umfangen. Und unsere Übersetzung sagt, vom Wort in Anspruch genommen, von der Verkündigung in Anspruch genommen und bezeugte den Juden, dass Jesus der Messias sei. Je nachdem, was mich ergreift oder umgriffen hält oder zusammenhält, sieht das Ergebnis aus. Paulus hier in diesem Bild ist ganz vom Wort umfangen, ergriffen und deswegen von der Verkündigung in Anspruch genommen. Paulus von der Liebe Christi umfangen ist ganz und gar von der Liebe Christi regiert, so wie die Seele, das einende Lebensprinzip in uns, alles für alles die Verantwortung trägt und alles in uns leitet und steuert. So ist Paulus von der Liebe ganz und gar gesteuert. Und er ist auch von dieser Liebe, die nun in ihm schlägt und die ihn lieben lässt, ganz und gar in Anspruch genommen. Die Liebe bei Paulus beginnt durch eine Erfahrung, ist zuerst einmal Passivität. Aber sie kann nicht Passivität bleiben. Denn wenn Liebe eingegossen wird und ich nicht mehr nur Objekt, sondern auch Subjekt der Liebe bin, dann ist diese Liebe plötzlich in Paulus eingegossene Liebesfähigkeit. Nächstenliebe, könnten wir sagen. Und wenn die Briefe von Paulus von irgendwas voll sind, dann von Aufrufen und Aufforderungen zur Liebe. Liebe ist bei Paulus das entscheidende Kriterium. Denn noch einmal, an der Liebe liest sich ab, ob sich Erlösung an uns vollzogen hat. Noch einmal, wer erlöst ist, dem ist die Sünde vergeben. Und der ist durch den Geist und im Geist zum Kind Gottes gemacht. Und er ist durch den Geist Gott ähnlich gemacht. Und wenn Gott liebt, dann liebt auch sein Kind. Dann liebt auch Paulus, dann liebe auch ich. Galaterbrief 6,2, so trage einer des anderen Last. 1. Korinther 13, alles geschiehe zur Erbauung aus Liebe. Oder Philipper 2, wenn es also Ermahnung in Christus gibt, Zuspruch aus Liebe, eine Gemeinschaft des Geistes, herzliche Zuneigung und Erbarmen, dann macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander in Liebe verbunden, einmütig und einträchtig. Und so versteht man auch Paulus erst. Das ist der Schlüssel zu verstehen, wer Paulus ist. Da ich also von niemand abhängig war, habe ich mich für alle zum Sklaven gemacht, um möglichst viele zu gewinnen. Den Juden bin ich ein Jude geworden, um Juden zu gewinnen. Denen, die unter dem Gesetz stehen, bin ich, und das ist für Paulus wichtig, obgleich ich nicht unter dem Gesetz stehe, einer unter dem Gesetz geworden, um die zu gewinnen, die unter dem Gesetz stehen. Den Gesetzlosen war ich sozusagen ein Gesetzloser, nicht als ein Gesetzloser vor Gott, sondern gebunden an das Gesetz Christi, um die Gesetzlosen zu gewinnen. Den Schwachen wurde ich ein Schwacher, um die Schwachen zu gewinnen. Allen bin ich alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten. Erst jetzt verstehen wir den rastlosen Paulus. Er ist rastlos, weil er ergriffen ist, weil er umfangen ist, weil das, was ihn von innerst steuert wie sein eigenes Herz, die Liebe Gottes ist, die in ihn eingegossen ist und aus seinem Herzen heraus liebt. Und aus diesem Ergriffensein stammt sein ganzes Wirken. Im Philipperbrief schreibt er, Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung. Und die Gemeinschaft mit seinem Leiden und sein Tod soll mich prägen. So hoffe ich auch, zur Auferstehung der Toten zu gelangen. Nicht, dass ich es schon erreicht hätte oder dass ich schon vollendet wäre. Aber ich strebe danach, es zu ergreifen, weil auch ich von Christus Jesus ergriffen bin. Umfasst, umfangen. Paulus können wir nicht verstehen, wenn wir ihn ein bisschen ansehen wie ein antiker Versicherungsvertreter. der durch die Städte tourt, um Kunden zu gewinnen und sich eine möglichst satte Prämie zu sichern. Auch keine Prämie im ewigen Leben, darum geht es Paulus nicht. Paulus ist vielmehr, wie nehmen wir das Beispiel eines Familienvaters, der des Nachts, aus welchem Grund auch immer, sein Haus verlassen muss, vielleicht hat er Frühschicht bei der Arbeit, wie auch immer, verlässt das Haus, kurze Zeit später trifft ein Erdbeben ein und er rennt zurück zu seinem Haus und findet seine gesamte Familie unter Trümmern verschüttet. Frau, Kinder, Eltern vielleicht auch noch. Und das, was dieser Mann in dem Moment fähig sein wird zu leisten, an körperlicher Anstrengung, an psychischer Belastbarkeit, Trümmer wegzuschleppen, um einen nach dem anderen herauszuretten, ist einzig und allein der in ihm treibenden Kraft seiner Liebe zu seiner Frau und seinen Kindern zu verdanken. Paulus und sein ganzes Wirken ist Liebe zu den Menschen, denen er Christus verkündet. Es geht ihm nicht darum, die Bilanz der Kirche aufzufrischen, Kunden zu machen. Es geht ihm darum, Menschen einzeln zu lieben. Und vielleicht jetzt doch nochmal einen Blick zurück auf dieses gewaltige Panorama des reisenden Paulus, der das alles übersteht, der das alles trägt, der sich den unglaublichsten Strapazen aussetzt. Paulus sagt selber, das hat nichts mit mir zu tun. Darum geht es mir gar nicht. Das ist komplett zweitrangig. Wenn es Früchte gibt, wenn es Aushalten gibt, wenn es irgendetwas der Rede Wertes gibt, dann sagt er, denn ich bin der Geringste von den Aposteln. Ich bin nicht wert, Apostel genannt werden, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe. Doch durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und sein gnädiges Handeln ist an mir nicht ohne Wirkung geblieben. Mehr als alle habe ich mich abgemüht. Das weiß Paulus. Und dann sagt er, nicht ich, sondern die Gnade Gottes zusammen mit mir. Paulus ist der, der von der Liebe umfangen, umhüllt, festgehalten, geborgen, durchdrungen ist. Die Liebe, die ihn gerettet hat, hat sich in ihn eingegossen. Er liebt mit Gott und liebt wie Gott seinen Nächsten. Die Liebe für den unerlösten Menschen lässt ihn handeln und sendet ihn aus. Paulus sucht nicht das Handeln, sucht nicht danach, sich zu verausgaben. Paulus fragt nicht, was soll ich tun? Paulus fragt, wie soll ich lieben? Nicht, was soll ich tun, wie soll ich lieben? Und es gibt sicher, für Paulus gibt es keine bessere Art und Weise, den Menschen, dem er begegnet, zu lieben, als ihm Christus zu schenken. Und aus dieser Liebe heraus sein ganzer Eifer zu evangelisieren, dieses ganze Drängen. Lassen Sie mich schließen mit einem sehr schönen Zitat von Papst Benedikt, der 2006 am Weltmissionssonntag das auf seine sehr schöne Art und Weise in zwei Paragraphen zusammengefasst hat. Für die Christen gelten die Worte des Apostels Paulus. Die Liebe Christi drängt uns. Nicht umfängt uns, aber lassen wir es mal so stehen. Die Liebe, die den Vater dazu bewegte, seinen Sohn in die Welt zu senden und den Sohn drängte, sich für uns hinzugeben bis zum Tod am Kreuz. Dieselbe Liebe hat der Heilige Geist in die Herzen der Gläubigen eingegossen. Diese Liebe vom Vater ist in unsere Herzen eingegossen. Jeder Getaufte kann also, wie eine mit dem Weinstock verbundene Rebe, an der Sendung Jesu mitarbeiten, die darin zusammengefasst ist, jedem Menschen die gute Nachricht bringen, dass Gott die Liebe ist und dass er eben aus diesem Grund die Welt retten will. Die Mission, sagt der Papst, beginnt im Herzen, wenn man betend vor dem Gekreuzigten innehält und den Blick auf seine durchbohrte Seite richtet. Spürt man im Innern unweigerlich die Freude, sich geliebt zu wissen, sowie den Wunsch zu lieben und selbst zum Werkzeug der Barmherzigkeit und der Versöhnung zu werden. Und ich glaube, wir haben jeden Grund zu hoffen und zu glauben, dass die Liebe, die Paulus gerettet hat und ihn danach durchdrungen und umfangen hat und zu seiner eigenen Seele geworden ist, dass die auch uns zu Aposteln macht, die uns von innen heraus mit Liebe erfüllt, umfängt und uns liebend drängt, weil Liebe nun mal Dynamik ist, nicht feststehen sein kann. Und ich glaube, dass es das tut, nicht zuletzt, weil Paulus für uns betet. Und deswegen schließe ich mit den Worten des heiligen Paulus selber, der damals an seine geliebten Epheser schrieb und jetzt zu uns sagt: Daher beuge ich meine Knie vor dem Vater und nach dessen Namen jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde benannt wird. Und bitte, er möge euch aufgrund des Reichtums seiner Herrlichkeit schenken, dass ihr in eurem Innern durch seinen Geist an Kraft und Stärke zunehmt. Durch den Glauben wohne Christus in eurem Herzen, in der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet, in Klammern von ihr umfangen. Sollt ihr zusammen mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu verstehen, die alle Erkenntnis übersteigt, so werdet ihr mehr und mehr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt. Er aber, der durch die Macht, die in uns wirkt, unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder uns ausdenken können, er werde verherrlicht durch die Kirche und durch Christus Jesus in allen Generationen für ewige Zeiten. Amen.